Guten Morgen. Also, Thomas hat die Latte ziemlich hochgelegt, aber das passt auch zu dem Thema. Und zwar möchte ich heute sprechen über die Jahreslosung 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eigentlich darf das nicht gesprochen werden, sondern müsste das richtig geschrien werden, weil derjenige, der es getan hat, hat auch geschrien, diesen Satz. Und zwar ein Schrei aus der tiefsten Seele eines verzweifelten Vaters, der seinen Sohn nicht mehr leiden sehen kann. Und es gibt sicherlich auch Menschen unter uns, die das so bei ihren Kindern erleben mussten, die neben der Krankheit stehen ihres Kindes und hilflos daneben stehen und nicht wissen, was sie tun sollen. Die Geschichte, wo dieser Ausspruch vorkommt, steht in 3 von 4 Evangelien. Zum Mitschreiben: Matthäus 17, Markus 9 und Lukas 9. Also, es scheint wichtig zu sein, ein Vater, der einen Sohn hat, der fallsüchtig ist oder mondsüchtig, es wird beschrieben, dass er ins Feuer gefallen, ins Wasser gefallen ist, der stumm ist, einen stummen Geist hatte, also ihm ging es wirklich nicht gut, und der Vater, er ist verzweifelt und er spricht mit Jesus. Er lädt bei Jesus seine ganze Enttäuschung ab und macht ihm sogar Vorwürfe. Er sagt: Jesus, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Obwohl, eigentlich hat er es ja zu den Jüngern gebracht. Interessant. Meinen einzigen. Und sie konnten ihn nicht heilen. Und Jesus, er reagiert sehr emotional. Wie soll ich es beschreiben? Ja, so eine Mischung aus heiligem Zorn und Enttäuschung. Vielleicht auch verständlich. Wo kommt Jesus gerade her? Er war auf dem sogenannten Berg der Verklärung mit Jakobus, Johannes und Petrus. Da hat er Mose gesehen und Elia in einer übernatürlichen Erscheinung. Und dann kommt er wieder vom Berg zurück und dann sieht er Männer streiten sehen. Jesus, er wusste von dieser anderen übernatürlichen Welt, von dieser übernatürlichen Realität. Und da kommt er wieder in diese Welt hier und die Menschen sind so ganz anders. Die haben einen anderen Horizont wie er. Und so ist es vielleicht doch nicht mehr so ganz überraschend, dass er so emotional ist. Und was sagt er? O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Hier wird nicht nur der Vater gescholten, auch die Jünger, ja, das ganze Geschlecht, vielleicht auch uns. Seit wann ist das so mit deinem Sohn, fragt er. Von Kindheit an, lautet die Antwort. Und noch einmal kommt so die ganze Angst von diesem Vater hoch und ich übersetze es jetzt mal ein bisschen freier. Er wird noch sterben, wenn nichts geschieht. Seine Verzweiflung ist wieder wahrnehmbar, aber auch seine Enttäuschung, vielleicht auch seine Zweifel an Jesus selbst. Und er provoziert. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns. Nicht nur mit dem Sohn selber, sondern mit uns. Und hilf uns. Jesus antwortet: Wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Wenn du etwas kannst, was für eine Frage an den Sohn Gottes. Ist Jesus etwa dafür verantwortlich, dass der Sohn nicht geheilt wurde? Jesus wirft den Ball zurück. Dem Glaubenden ist alles möglich. Was macht der Vater? Er schreit heraus, was er innerlich spürt, und damit offenbart er auch seine innere Situation. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was jetzt? Glaubt er jetzt? Oder glaubt er nicht? Aber in diesem Satz kommt so seine ganze innere Zerrissenheit zum Ausdruck. Kennt ihr das? Also irgendwie holt mich das ab. Wie gerne würde ich Heilung erleben bei Menschen, die jahrelang vielleicht schon von Geburt an unter irgendwelchen Krankheiten leiden. Und ich weiß, ich bin mir so sicher, dass Gott heilt und ich durfte das auch schon erfahren und sehen und erleben. Und dennoch, wie oft funktioniert es nicht? Es passiert scheinbar nichts, jedenfalls nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und dann kommt die Warum-Frage. An Jesus kann es ja nicht liegen. Aber an was liegt es dann? Und in dieser Situation geht Jesus ganz schön hart ins Gericht mit den Menschen. Oh, ungläubiges Geschlecht. Wer hört das von euch gerne? Also ich nicht. Wir wollen doch glauben, oder nicht? Und für mich ist die Frage, wann glaubt man denn und wann nicht? Wann reicht der Glaube, wann nicht? Gibt es irgendwo so eine Skala, wo man ablesen kann, wenn man die überschreitet, diese Grenze, dann funktioniert's und alles, was drunter liegt, passiert halt nichts? Ist das so? Was erwartet denn Jesus von dir? Was erwartet von mir? Von mir? Glaube, was ist das überhaupt? Griechisch heißt es Pistis und heißt auch überzeugt sein, Vertrauen schenken. Und wie gut, dass die Bibel eine Definition von Glauben gibt. Astrid, wo steht das? Ich verrat's dir. Hebräer 11, Vers 1. Nicht so ganz leicht zu verstehen, aber vielleicht auch doch. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nochmal. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hat man heute schon mal, ne? Nicht sehen und doch glauben. Man sieht nicht und dennoch ist man sich sicher, dass es so passiert, wie man erhofft. Aber Jesus hat nicht überall und nicht immer diesen Glauben gefunden. Und das hat scheinbar auch Einfluss auf das, was Jesus dann tat. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie das ist. Braucht er unseren Glauben, um wirken zu können oder nicht? Beispiel. Er war in seiner Stadt Nazareth. Und da heißt es, Matthäus 13, 58, er tat dort nicht viele Wunderwerke. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Aber immerhin, er tat noch einige. Am meisten war Jesus von einem Hauptmann beeindruckt, der in der römischen Armee gedient hatte und um Heilung für seinen Diener bei Jesus bat. Er war davon überzeugt, er musste gar nicht in sein Haus kommen, sondern wenn er nur ein Wort sprechen würde, dann würde sein Diener gesund werden. Und Jesus war beeindruckt von diesem Glauben und er sagt selber, dass er nirgendwo in Israel so einen großen Glauben gefunden hat. Auch gibt's da eine Kanaaniterin, denen er großen Glauben attestiert. Eine Frau, die nicht zum Volk Israel gehörte, aber die sich nicht abhalten ließ, um Heilung für ihre Tochter zu bitten, bis Jesus ihren Wunsch erfüllte. Matthäus 15. Und immer wieder spricht Jesus zu Menschen, die er geheilt hat. Was? Dein Glaube hat dich geheilt oder dir geholfen oder dich gerettet. Frei übersetzt, dein Vertrauen zu mir hat dir Heilung gebracht. Zum Beispiel die sogenannte blutflüssige Frau, die geglaubt hat, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich heil. Und Jesus selbst ermutigt immer wieder, da wo Menschen anfangen, Glauben nachzulassen, zum Beispiel bei der Tochter des Jairus. Er bat Jesus, zu ihm zu kommen, um seine Tochter zu heilen. Und dann stirbt sie doch, weil er eben nicht bei ihr ist. Und was sagt er dann zu ihm? Fürchte dich nicht. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Lukas 8, Vers 50. Glaube nur, wenn das so einfach wäre. Vielleicht ist es auch einfach. Vielleicht machen wir es ja auch nur kompliziert. Grundsätzlich ist es doch so, dass wir alle glauben und vertrauen, oder? Den Busfahrer, den Postboten, dem Kellner. Vielleicht mischt er ja irgendwas ins Essen, kann ja sein. Aber wir vertrauen, dass es gut ist, oder nicht? Und wir können entscheiden, wem wir vertrauen und wem nicht. Und schwierig ist es natürlich, wenn mal das Vertrauen enttäuscht würde. Ich glaube, hier liegt ein entscheidender Punkt, wie unser Glaube beschaffen ist. Ich möchte euch mal ein Anti-Beispiel bringen. Ich habe es letzte Woche wieder mal geschafft. Bei uns gibt es so einen Lauftreff. Da laufen wir eine Stunde. Unterschiedliche Längen, gibt unterschiedliche Gruppen und so weiter. Und am Donnerstag bin ich da mitgelaufen und da gab es einen Leiter, der das nicht so oft macht. Und das hat sich dann auch herausgestellt, warum. Mir ist bei ihm schon vor, also ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, ich werde auch keine Namen nennen. Aber ich möchte euch was zeigen damit. Mir ist aufgefallen, schon im Vorfeld und auch während dem Laufen, da unterhält man sich ja auch, da hat er ständig so sarkastische und ironische Sprüche drauf gehabt, irgendwelche Schuldzuweisungen für irgendjemand, der da schuld ist an irgendwas und Politik und was weiß ich so. Boah, also irgendwann hat meine Kondition dann nachgelassen und ich habe mich dann ein bisschen abgesetzt, um da nicht zuhören zu müssen. Des Weiteren strapazierte er unsere Sehnen und Gelenke, weil er unseren Weg schon in Dämmerung geführt hat, so ein schmaler Weg, die Büsche links und rechts und die Wildsäue haben alles umgegraben. Ja. Am Ende hat er nicht mehr den Blick für die Gruppe gehabt, da hat sie sich auf einmal geteilt, ja, und dann sind wir noch 10 Minuten zu spät angekommen, obwohl jemand gesagt hatte, dass sie pünktlich wieder da sein möchte. Das hatte zur Folge, war nicht so vertrauenswürdig irgendwie so, dieser Mensch. Und hat mir gezeigt, wem vertraue ich oder wem kann ich denn vertrauen? Jemanden, der es gut mit mir meint, der auf mich eingeht, der meine Bedürfnisse kennt, der mich nicht unnötig in Gefahr bringt, der mich auf einen guten Weg führt, nicht nur von sich selber behauptet, dass er ein guter Leiter ist, sondern das beispielslos auch unter Beweis stellt, indem er sein Leben für die hingab, die er angeführt hat. Auf wen trifft das zu? Jesus. Ich vertraue Jesus. Ich glaube Jesus. Ich traue ihm alles zu. Er ist vertrauenswürdig. Ich traue ihm alles zu, oder? Aber wenn ich ehrlich bin, leider nicht immer und nicht alles. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Aber ich will doch glauben. Genauso wie dieser mitleidende Vater. Er will doch glauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dabei verlangt doch Jesus gar nicht einen so großen Glauben von uns. Matthäus 17, Vers 20. Der Glaube so klein wie ein Senfkorn reicht aus, um einen Berg von einer Stelle an die andere zu versetzen. Senfkorn. Glaube also dein und mein Glaube ist vielleicht nicht so groß, aber wir haben einen ganz großen Gott. Das reicht. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Und der muss es wissen. Ja, und wenn mein Glaube aber nicht so groß ist wie ein Senfkorn, was mache ich dann? Glaube und Vertrauen kann doch wachsen, oder? Vertrauen kann wachsen. Man wird ja auch, man hat ja, kriegt ja auch keinen Freund von einem Tag auf den anderen, sondern das braucht manchmal Zeit. Aber einem echten Freund, dem kann ich alles anvertrauen. Warum? Weil ich ihn kenne. Und mit Gott ist es ähnlich. Mein Glaube, mein Vertrauen zu ihm kann wachsen, indem ich ihn kennenlerne, mehr und mehr. Und da geht es nicht um flüchtige Begegnungen zwischen Tür und Angel, das braucht Zeit, auch geplante Zeit. Es braucht gemeinsame Erlebnisse, Erfahrungen miteinander. Die Jünger, die waren schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs, hatten viel gesehen und erlebt und dennoch spürten sie einen Mangel. Welchen Mangel? Mangel an Glauben, sodass sie Jesus in Lukas 17, 5 baten, mehre uns den Glauben. Oh, gell, Moni. Mehre uns den Glauben, das ist doch auch was nach unserem Herzen. Herr, wie können wir denn mehr vertrauen? Und auch hier antwortet er mit dem Bild des Senfkorns. Hast du Glauben, so klein wie ein Senfkorn, so könntest du einen Maulbeerfeigenbaum, weiß jetzt auch nicht, warum gerade der, aber einen Maulbeerfeigenbaum befehlen und er würde sich von einer Stelle auswurzeln und in die andere wieder einpflanzen lassen. Und danach kommt ein Abschnitt in der Bibel, den finde ich auch sehr interessant. Und ich denke, es hat auch was damit zu tun. Und zwar geht es darum, ob ein Knecht nach seiner täglichen schweren Arbeit, also da wird von Pflügen gesprochen, also ich habe schon mal gepflügt, habt ihr schon mal gepflügt? So mit Pferd und so? Also ich habe 2 Stunden geschafft, danach habe ich aufgehört. Das ist echt anstrengend. Und nach dieser täglichen schweren Arbeit, also er hat es den ganzen Tag gemacht, setzt sich dann der Knecht an den Tisch seines Herrn und isst und trinkt? Oder dient er erstmal seinen Herrn? Das müssen wir jetzt aus der damaligen Geschichte und Kultur betrachten. Und die Antwort ist eindeutig. Natürlich dient er erst dem Herrn. Das können wir gar nicht mehr nachvollziehen, gell? Wie hart ist das denn? Aber es zeigt für mich 2 wichtige Punkte. Der eine Punkt ist, es macht ganz deutlich, wer ist wirklich der Herr in deinem Leben? Nicht die Arbeit, nicht die Termine, nicht dein Wohlbefinden. Kannst du noch ein paar andere Sachen dran setzen? Nein, Jesus ist der Herr. Und der andere Punkt ist, der jetzt nicht so ganz klar dasteht, aber den ich da mal so hineininterpretiere. Wenn der Knecht seinem Herrn dient, dann ist er bei ihm. Dann hat er Gemeinschaft mit ihm. Da ist er mit ihm zusammen und lernt dabei auch seinen Herrn besser kennen. Könnte das ein Weg sein zu mehr Glauben? Die Herrschaftsverhältnisse in deinem Leben zu korrigieren und Gemeinschaft mit deinem Herrn zu pflegen? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was ich an der Geschichte, also wir gehen jetzt wieder zurück, was ich an der Geschichte mit den Jüngern toll fand, die Jünger stellten sich nicht peinlich berührt nach dieser, kann man das sagen, Rüge, nicht peinlich berührt in die Ecke und waren frustriert, sondern sie gingen proaktiv auf Jesus zu und stellten ihm eine Frage. Dass sie auf ihn zugegangen sind, auch ein Zeichen, sie hatten Vertrauen zu ihrem Chef. Sie stellten ihm die Warum-Frage. Warum konnten wir nicht? Warum konnten wir nicht diesen Mann oder diesen jungen Mann heilen? In einem der 3 Evangelien bei Matthäus steht, ihr seid kleingläubig. Das klingt doch schon mal besser wie ungläubig, ne? Ihr seid kleingläubig. Denkst du das auch manchmal von dir? Mein Glaube ist nicht besonders groß. Dabei hätte ich doch gerne mehr. Ich möchte doch gerne erleben, was Jesus erlebt hat. Hat er nicht gesagt in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe? Und gleichzeitig spüren aber auch die Jünger ihr Versagen. Sie haben es doch gemacht, sie haben doch gebetet und es hat nicht funktioniert. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Im Markus-Evangelium antwortet Jesus auf die Warum-Frage, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Und in meiner Studienbibel steht noch darunter, jüngere Handschriften fügen noch Fasten hinzu. Geht es hier um eine Methode? Nein? Niemals! Jesus hat doch so viele unterschiedliche Methoden beim Heilen angewendet. Einmal hat er irgendwelchen Brei in eine Augenhöhle reingestopft, ja. Dann hat er die Hände aufgelegt, beim anderen hat er nur ein Wort gesprochen. Es gibt keine Methode, wie Jesus geheilt hat. Es kann nicht die Methode sein. Aber vielleicht hat ja dieses Fasten und dieses Beten etwas auch mit der Intimität, mit dem zu tun, der Vollmacht hat, der Autorität hat. Und vielleicht wurde dieses Wort Fasten ja auch noch hinzugefügt, weil die Menschen oder die Schreiber erkannt haben, dass das die Innigkeit zu dem Allmächtigen stärkt, dass sogar ganz starke Gebundenheiten von Menschen gelöst werden können. Soll ich mal ehrlich zu euch sein? Es ist gar nicht so leicht, hier von Glauben zu predigen. Auf der einen Seite kann man nämlich einen ganz schön hohen Druck aufbauen. Du erlebst Gott nicht, du erlebst keine Heilung, dann glaubst du nicht richtig. Du glaubst zu wenig. Auf der anderen Seite können wir aber auch in so eine gewisse Gleichgültigkeit hineinschlittern. Ist halt so. Und Jesus sagt dann vielleicht auch, oh ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Ich zappel mich heute Morgen hier ab, um dich zu ermutigen und mich auch. Neu zu glauben. Neu zu glauben, wenn du vielleicht schon aufgegeben hast. Und ich will dich und mich ermutigen, vielleicht 2020 ein neues Glaubenswagnis einfach einzugehen. Jesus ermutigt uns. Und ich weiß natürlich auch, der eine oder andere Theologe wird es mir sagen, Ja, es gibt doch die Geistesgabe des Glaubens, oder? Wo steht das? 1. Korinther 12, Vers 9. Die Gabe des Glaubens, das ist ein Geschenk. Die schenkt Gott einfach einem. Da kann ich doch nichts machen. Und ich weiß auch, Gott teilt ein jedem nach dem Maß des Glaubens aus. Steht auch in der Bibel. Römer 12, Vers 3, das Maß des Glaubens. Guck mal, hier habe ich es aufgebaut. Aber ich will mich nicht hinter diesen Bibelversen, da kann man sich ja auch hinter verstecken, möchte ich mich aber nicht verstecken. Und vielleicht kannst du da mit mir gehen. Ja, vielleicht gibt es ein unterschiedliches Maß des Glaubens. Der eine hat ein großes Maß und der andere vielleicht ein kleines Maß des Glaubens. Vielleicht ist es so. Aber wozu ich euch und mich ermutigen möchte, ist, dass dieses Maß voll ist. dass wir nicht auf halber Strecke stehen bleiben, sondern dass wir unser Maß voll machen des Glaubens. Bis es voll ist. Mehr können wir dann nicht mehr glauben. Guck mal, das Kleine, das war schon fast voll. Wenn ich das heute schaffe, mit euch irgendwie hinzukriegen, euch dazu ermutigen, dann bin ich froh. Es geht nicht darum, wie groß das Glas ist, sondern wie voll. Und Ziel ist es, ich will alles tun, damit dieses Glaubensmaß in meinem Leben voll ist. Das, was der Herr für mich an Glauben geschenkt hat, dass ich das ausfülle. Jetzt die große Frage, ja, wie kriege ich denn das Glas voll? Wer hat Ideen? Hallo. Ah, genau, zum Beispiel. Und ich möchte nicht nur Glauben haben für mich, sondern auch Glauben für andere. Manche sind ja auch missbräuchlich mit diesem Ding umgegangen. Du glaubst nicht richtig und so. Dann gibt es ja auch diese eine bekannte Stelle, ne? Kennt ihr alle, wo diese vier Männer einen Gelähmten aufs Dach tragen und zu Jesus runterlassen. Und Jesus dann was sah, sagte? Er sah ihren Glauben, nicht den des Kranken, sondern ihren Glauben. Also wenn einer zu dir sagt, du glaubst zu wenig für dich, für deine Heilung, dann sag, nee, du glaubst zu wenig für mich. Ihren Glauben sah er. Das ist auch, finde ich auch schön, ne? Glauben kann man sehen. Interessant, gell? Er sah ihren Glauben. Aber Jesus selbst hat auch eine Befürchtung geäußert, und zwar in Lukas 18, Vers 8. Da sagt er am Ende eines Gleichnisses, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, also Jesus kommt ja irgendwann wieder, wissen wir, den Glauben finden auf der Erde. Das ist eine Frage. Vielleicht ein Ansporn an uns, dran zu bleiben. Und ich wünsche mir für uns, dass Jesus voller Stolz sagen kann, ich habe den Glauben gefunden, hier in Oberramstadt, hier in dieser Gemeinde, hier bei dir und bei mir. Lass uns doch das Jahr 2020 zu einem Jahr des Glaubens werden. Alles tun, damit dieses Maß des Glaubens voll wird. Wie schaffen wir das? Vielleicht wie dieser Vater oder auch die Jünger, nicht aufzugeben und zu resignieren, sondern sich proaktiv auch mit den heiklen Themen des Glaubens auseinandersetzen und auch direkt zu Jesus zu gehen und bei ihm nachzufragen, warum funktioniert denn manches nicht, was funktionieren sollte. Vielleicht auch damit ungefiltert uns das anhören, was dann Jesus auch zu uns sagt, auch wenn es uns vielleicht unangenehm scheint. Oh, ungläubiges Geschlecht. Wie lange soll ich euch noch ertragen? Das ist jetzt ein Satz, der nicht unbedingt meiner Seele schmeichelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht auch offen und ehrlich zuzugeben, wo wir gerade im Glauben auch stehen. Und Gott kann viel mit Ehrlichkeit anfangen. Und es war ehrlich, was dieser Mann gesagt hat. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die eigene Zerrissenheit vor Gott auszuschütten, und letztendlich hat Jesus ja doch geheilt. Vielleicht wieder wegzuschauen von meiner eigenen Hilflosigkeit hin zu dem, der Rettung bringen kann. Auch Schuldzuweisungen an andere Menschen beiseite zu schieben, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und wieder neu anzufangen, einfach kindlich zu glauben, zu vertrauen. Vielleicht auch mal ganz einfach zu tun, was Jesus gesagt hat. Klaus-Dieter lacht. Fasten und beten zum Beispiel.
tun wir es doch einfach mal.
Vielleicht auch nur Jesus in der Rangfolge deiner persönlichen Prioritätenliste wieder von Platz 4 auf Platz 1 hochzuschieben. Vielleicht einfach anzufangen, egal wie die Situation aussieht, in der du gerade steckst, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und vielleicht hast du noch weitere Ideen, dann kannst du sie mir gerne sagen. Liebe Gemeinde, ich freue mich auf ein glaubensvolles Jahr 2020 mit euch und bin gespannt, wie es enden wird. Amen.